Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Axel Ramloh. Zu Gast ist
Tillmann Spengler, der Publizist, ist bei uns. Einen schönen guten Tag, Herr Spengler.
Schönen Tag, Herr Ramloh.
Wir haben es gerade schon in Nachrichten gehört. Jetzt hat sie also gehalten, diese Rede ihres Lebens. So wie hieß es ja vorab ganz oft, Ursula von der Leyen will EU-Kommissionspräsidentin werden. Heute war die Bewerbung im Parlament, die letzte Runde vor der Abstimmung. Hier ist ein kleiner Ausschnitt.
Wer mit mir dieses Europa stärken, wachsen und blühen lassen will, hat mich als leidenschaftliche Kämpferin an seiner oder ihrer Seite. Wer aber dieses Europa schwächen, spalten und ihm seine Werte nehmen will, der findet in mir eine erbitterte Gegnerin.
Herr Spengler, ist das die passende Rede oder der passende Appell gewesen, ein Appell an Europa, um die Mehrheit des Parlaments für sich zu bekommen?
Also mich hat das ein wenig an den Theaterleiter in Goethes Faust erinnert, der dann sagt, wer vieles bringt, wird manchem etwas bringen und jeder geht zufrieden dann nach Haus. Das heißt, es war eine Rede, die kämpferisch war, sicherlich so ein bisschen wie die des Trainers einer Fußballmannschaft, der in der zweiten Halbzeitpause, weiß, man liegt noch ein bisschen zurück und muss jetzt noch ein bisschen was anspornen. Und es war eine Rede, die viele, viele Felder jedenfalls gestreift hat.
Ob dann wirklich zufrieden jeder nach Hause geht, also das heißt, ob sie eine Mehrheit bekommen wird, das werden wir gleich in Ruhe diskutieren. Vorher noch eine ganz andere Frage, Herr Spengler. Mögen Sie Kirschkuchen?
Seit Anton Tschechows Stück Kirschgarten verteidige ich eine Kirsche in jeder Erscheinungsform.
Herr Spengler, Sie haben gerade vorher noch Goethe zitiert. Da ging es darum, jeder geht zufrieden aus dem Haus. Mit dem Zitat, wer vieles bringt, bringt jedem etwas mit. Es geht um Ursula von der Leyen und ihre Rede heute vor dem EU-Parlament. Mein Eindruck dieser Rede war eher eine Gratwanderung. Es war für jeden etwas dabei und am Ende muss eigentlich jeder unzufrieden sein.
Ja, das ist natürlich immer das Fass halb voll oder halb leer und wer ist mehr betroffen davon? Da haben Sie sicherlich recht und in der nachfolgenden Diskussion im Parlament ist das ja auch zum Ausdruck gekommen, teils mit gepflegteren Argumenten, teils mit weniger gepflegten Argumenten. Auch das sollte man nicht verschweigen. Und ich hatte generell auch den Eindruck, dass ein bisschen mehr Mut der Rede gut getan hätte. Also man hätte vielleicht auf ein paar persönliche Geschichten wie die Familienverhältnisse im Hause von der Leyen verzichten können und sich statt sozusagen gut an populären Ratschlägen zu orientieren, vielleicht sich so ein paar Bedenken von Jürgen Habermas, der ja lange über Europa geredet hat und geschrieben hat, seit vielen Jahren, zu Herzen nehmen können als Ursula von der Leyen. Und Habermas sagt ja, ganz kurz zusammengefasst, das Wesentliche ist, dass wir die ökologischen Herausforderungen mit den sozialen Herausforderungen zusammendenken müssen. Und dass wir das über 10 Jahre lang nicht gemacht haben, ist ein Teil unserer jetzigen politischen Verwerfung. Mhm. Das heißt, wir hatten nicht genug Mut zu Europa, wir hatten nicht genug Mut, die europäischen Institutionen mit dem zu füllen, was viele Leute in den Institutionen vermuten und von ihnen erwarten.
Aber hat sie dann nicht insofern schon relativ mutig geantwortet, wenn sie sagt, ich bin für ein klimaneutrales Europa bis 2050, ich bin für einen europaweiten Mindestlohn, ich bin dafür, dass es Pflicht ist, Menschenleben zu retten. Da hat sie ja schon relativ viel bewiesen, was auch nicht in allen Teilen ihrer eigenen Fraktion dann willkommen sein wird.
Das ist wohl wahr, aber so wahnsinnig revolutionär ist das nun auch nicht, wenn sie sich, es gibt ja ein paar empirische Untersuchungen darüber, was die Mehrheit der Europäer denken. Und in dem europäischen Gesamtbewusstsein sind solche Forderungen schon längst praktische testamentarische Forderungen. Also das ist nicht wirklich was Neues. Und die Grünen haben ja dann auch darauf hingewiesen, dass diese ominösen CO2-Begrenzung auf 50% oder worum es immer liegen soll, 52%.
Bis zu 55%, ja.
Bis zu 55%, dass das längst etablierte Forderungen sind. Und sich jetzt zu eigen zu machen, heißt Mut gegenüber der eigenen Partei, beziehungsweise heißt Mut gegenüber bestimmten Teilen der deutschen Industrie. Aber es ist noch nicht so radikal, wie man sich das wünschen könnte.
Da sind wir jetzt bei den Inhalten gewesen. Lassen wir uns noch mal kurz auf die emotionale Ebene kommen. Ich habe hier noch mal einen Ausschnitt aus der Rede. Das ist das Ende.
Über 200 Millionen Menschen sind zur Wahl gegangen. Dieses Europa hat Einfluss. Dieses Europa will Verantwortung übernehmen für sich und diese Welt. Das ist nicht immer leicht, das weiß ich. Das ist schmerzhaft und anstrengend. Aber es ist unsere nobelste Pflicht. Die Menschen wollen sehen, dass wir liefern, dass wir vorankommen. Die Jugend fordert das. Meine Kinder sagen mir zu Recht, spielt nicht auf Zeit, macht was draus. Und dazu bin ich angetreten. Dazu brauche ich Ihre Hilfe und Unterstützung. Dazu rufe ich alle Europäerinnen und Europäer auf, mitzumachen. Es ist das Kostbarste, was wir haben. Es lebe Europa. Vive l'Europe. Long live Europe. Thank you.
Das ist jetzt das Ende der Rede. Da nochmal in drei Sprachen. Sie hat ja in Französisch angefangen, dann Englisch, dann erst Deutsch. Hat das für Sie eine emotionale Bedeutung gehabt, dass sie so vielsprachig gewesen ist, dass sie versucht hat, tatsächlich auch zu zeigen, ich habe diesen europäischen Gedanken in mir? Oder ist auch das eher, sage ich mal, eine Standardformulierung, Standard im Europäischen Parlament?
Verzeihen Sie meine Skepsis, aber Dreisprachigkeit oder das Vermögen, sich in drei Sprachen auszudrücken, hat auch Ihr Vorgänger schon bewiesen und haben viele andere Politiker bewiesen. Ich halte das für eine notwendige, aber nicht für eine hinreichende Qualifikation für dieses Amt.
Und auf der rein emotionalen Ebene, jetzt mal abgesehen
davon? Nein, auf der rein emotionalen Ebene war es schon deswegen angenehm, weil sie nicht nur im Französischen, sondern auch im Englischen einen sehr angenehmen Akzent hat.
Also ich höre von den emotionalen Ebenen her durchaus okay, inhaltlich aber zu schwammig.
Inhaltlich zu wenig und zu viel gleichzeitig. Ja, das ist ein Aspekt, der mir ganz merkwürdig, aber wahrscheinlich nicht nur mir gefehlt hat. Man muss ja irgendwie mal auch sagen, welche Opfer man bringen will. Also was die Opferseite ist, wo ist die Kostenseite. Und da würde man vielleicht dann, sage ich nur, wenn man schon über das Wetter redet, man würde vielleicht über Automobilkonzerne reden. Oder man würde über landwirtschaftliche Abkommen sprechen, wie etwa mit Brasilien in dem neuen Abkommen mit Lateinamerika, mit der Zone dort. Und vieles andere mehr. Und sozusagen, es gab so einen Stichsatz, die Wirtschaft dient dem Menschen. Und das ist so ein Satz, wo bei mir so ein leichtes, seniles Kopfzucken ansetzt, weil das tut sie in keiner Weise. Die Wirtschaft dient dem Profit. Und das kann man auch mal so aussprechen, ohne dass man da irgendjemand wehtut, weil das ist das, was man unter marktwirtschaftlichen Prinzipien versteht. Das hätte ich mir ein bisschen stärker konturiert vorstellen können, selbst vorausgesetzt, welcher Partei die Dame entstammt.
Also Tilman Spengler ist skeptisch. Wir werden gleich, Herr Spengler, mal unseren Korrespondenten in Straßburg fragen, wie er das wahrgenommen hat. Herr Spengler, wir haben gerade schon gesprochen über die Rede von Ursula von der Leyen heute im EU-Parlament in Straßburg, mit der sie ja noch viele Abgeordnete überzeugen muss. Jetzt ist die Frage, Sie waren inhaltlich skeptisch, emotional haben Sie gesagt, das war in Ordnung. Reicht das nun?
Das steht wirklich ein klein wenig in den Sternen. Ich habe mit ein paar mir bekannten Abgeordneten telefoniert und selbst da herrschte sozusagen prononcierte Ratlosigkeit mit einer leichten Tendenz zu sagen, gut, das wird sich schon durchgehen, das wird sich schon positiv für Frau von der Leyen auszeichnen.
Ich höre auch da noch eine gewisse Skepsis raus, trotz allem. Aber wir können ja die Frage einfach nochmal weiterreichen an unseren Korrespondenten in Straßburg. Peter Kapern ist dort. Er hat sich das heute alles angeschaut. Herr Kapern, was ist denn Ihr Eindruck, wenn Sie sich jetzt mal anschauen nach dieser Rede, was da die Stimmen waren? Auch von den Fraktionen, die Ursula von der Leyen noch überzeugen muss. Hat das gereicht? Konnte sie genug Leute umstimmen?
Das weiß ich nicht. Ich bin im Bereich der Wahrsagerei nicht so gut. Die Abstimmung findet ja erst heute Abend um 18 Uhr statt. Aber es war sehr interessant, die Taktik, die Ursula von der Leyen an den Tag gelegt hat. Sie hat sich hier als überzeugte, glühende Europäerin gezeigt. Und sie hat den proeuropäischen Fraktionen des Europaparlaments starke Angebote gemacht, was beispielsweise die Geschlechtergerechtigkeit angeht, die soziale Säule der Europäischen Union, den Klimaschutz. Das sind Angebote, die zielen eindeutig und besonders auf die Sozialdemokraten. Die möchte sie gerne gewinnen. Und wenn man sich die Reaktionen angeschaut hat anschließend, dann hat sie dafür viel Zustimmung bekommen. von spanischen Sozialdemokraten, von portugiesischen Sozialdemokraten. Und es dauerte sehr, sehr lange. Und erst kurz vor Ende der Debatte meldete sich dann ein deutscher Sozialdemokrat zu Wort. Jens Geier, der Chef der deutschen Gruppe hier bei den Sozialdemokraten. Und der hat gesagt, nein, unsere 16 Abgeordneten, wir bleiben dabei. Ursula von der Leyen ist keine Spitzenkandidatin, deswegen wählen wir sie nicht. Aber es gab viel Unterstützung von den Sozialdemokraten. Jetzt muss man sagen, dass Ursula von der Leyen für diese Taktik einen Preis bezahlt. Denn auf der anderen Seite des Parlaments, bei der EKR-Fraktion, das sind die Rechtskonservativen mit der polnischen Peace-Partei im Zentrum, da hat sie gleichzeitig mit ihren proeuropäischen Aussagen, ich will mal sagen, Sorgenfalten auf der Stirn der Abgeordneten erzeugt. Und die klangen plötzlich viel skeptischer, als das noch vor einigen Tagen der Fall war. Aus verschiedenen Gründen, aber auch, weil Ursula von der Leyen so proeuropäisch nuanciert gesprochen hat. Und die EKR-Fraktion hat nun gesagt, wir entscheiden heute Nachmittag, ob wir Ursula von der Leyen wirklich unterstützen können. Möglicherweise braucht sie einige Stimmen aus dieser rechtskonservativen Fraktion.
Herr Spengler, das wäre ja dann die Gratwanderung, die wir vorhin besprochen haben.
Ja, ja, also man gewinnt ein paar, man verliert ein paar dabei. Wobei natürlich auch, da hatte ich denselben Eindruck wie Herr Kaperne, natürlich auch die, glaube ich, zweimal vorkommende Erwähnung des Artikel 7 in der Rede von Frau von der Leyen, die auch die ungarischen Abgeordneten nicht so richtig entzücken hat können. Also auch da ist, glaube ich, auch noch irgendwelcher Raum für Dissens.
Ist da noch Raum für Dissens, Herr Kaperne?
Ja, da ist Raum für Dissens, aber es gibt hier eine Hoffnung, die EVP-Abgeordnete, also Christdemokraten hier verbreiten, die sagen, wir setzen darauf, dass die EKR-Abgeordneten, also die Ungarn und die Polen, auf die wir ein wenig schielen, dass die heute Nachmittag, wenn die Sitzung hier unterbrochen ist, bevor die Abstimmung um 6 Uhr dann startet, dass die dann Anrufe aus ihren Hauptstädten kriegen. Und dass die mitgeteilt bekommen, wie sie denn bitte abzustimmen haben. Denn man darf ja nicht vergessen, sowohl Viktor Orban als auch der polnische Ministerpräsident Morawiecki haben diesem Personalpaket, das Ursula von der Leyen beinhaltet, zugestimmt. Die können also kein Interesse daran haben, dass Frau von der Leyen hier scheitert. Und jetzt geht die Hoffnung also dahin, dass die Abgeordneten hier im Europaparlament aus Polen und Ungarn die Anrufe aus Budapest und Warschau bekommen, damit sie dann tatsächlich heute Abend Ursula von der Leyen wählen.
Und wie weit ist es mit den Grünen, Herr Kaperne? Die haben ja vorher gesagt, wir machen nicht mit und sie sind dabei geblieben, obwohl die Rede so viel sich auch um den Klimaschutz drehte, vor allem ja zu Beginn.
Ja, da kann man quasi schon sehen, wo die Grünen in den nächsten 5 Jahren im Europaparlament verortet sein werden. Es war, ich will es mal sagen, fast absurd, was sich da abspielte. Als Ursula von der Leyen ihre Rede hielt mit vielen klimapolitischen Aspekten, da konnte man sehen, wie Ska Keller, die grüne Spitzenkandidatin aus Deutschland, sehr häufig applaudierte. Ich habe sie bestimmt ein Dutzend Mal applaudieren sehen. Und anschließend haben ihre Parteifreunde dann begründet, warum die Grünen gegen Frau von der Leyen stimmen werden. Weil nämlich alles das, was Ursula von der Leyen angeboten hat in Sachen Klimaschutz, ihnen nicht reicht. Ihnen fehlte der Entwurf einer neuen Agrarpolitik, ein umfassendes Artenschutzprogramm und viel höhere Ziele beim Klima, beim CO2, bei der CO2-Reduktion. Also die Grünen bleiben bei ihrer Ablehnung. Mussten allerdings zur Kenntnis nehmen, wie ihre Fraktionsmitglieder Ursula von der Leyen durchaus während der Rede applaudiert haben.
Also, verzeihen Sie, ich habe das auch so wahrgenommen, aber auch gerade nach dem, was Sie gerade erzählt hatten über die Telefonate am heute Nachmittag zwischen Budapest, Warschau und Brüssel, haben Sie da nicht auch den Eindruck, dass das kein außerordentlich überzeugendes Beispiel für gelebte Demokratie ist, wenn Abgeordnete sich bei ihrer Regierung erkundigen müssen, wie sie sich jetzt abstimmen? Also unserem herkömmlichen Bild eines frei gewählten Abgeordneten entspricht es ja nicht so sehr.
Ja, ich kann Ihnen da nur zustimmen, aber so ist das hier im Europaparlament. So ist das vor allem dann, wenn das Europaparlament nicht in der Lage ist, sich hinter einem der Spitzenkandidaten zu versammeln und eine klare Ansage an den Rat, also an die Versammlung der Staats- und Regierungschefs zu machen und zu sagen, dies ist unser Mann oder dies ist unsere Frau und kommt erst gar nicht auf die Idee, uns jemand anderen für den Posten des Kommissionschefs vorzuschlagen. Erst das Versagen des Europaparlaments in dieser Übung hat den Staats- und Regierungschefs die Tür geöffnet für diesen Personaldeal, den sie jetzt natürlich auch mit Telefonaten aus den Hauptstädten, aus den Staatskanzleien ins Europaparlament versuchen zu realisieren.
Und was schlagen Sie dann vor als Reform fürs Parlament?
Also ich hoffe, dass Ursula von der Leyen, wenn sie denn gewählt werden sollte, zu ihrer Zusage steht, dass sie das Spitzenkandidatenmodell auf rechtlich sichere Füße stellt. Es ergänzt durch das Instrument transnationaler Listen. Das heißt also, es würde ein Teil der Sitze im Europaparlament über Listen vergeben, für die man in ganz Europa stimmen kann. Und an der Spitze dieser Liste würde ein Spitzenkandidat stehen, von dem die Wähler und Wählerinnen dann sicher sein können, dass er auch tatsächlich ins Amt gewählt wird, wenn er denn die Wahl gewinnt, und damit nicht wir wieder in dieser Situation landen, in der wir dieses Mal gelandet sind.
Sie wollten am Anfang nicht spekulieren, Herr Capern, trotzdem die Frage zum Schluss, reicht das nun?
Ich glaube ja.
Ein Ja von Peter Capern und Sie, Herr Spengler?
Ich danke für den Beitrag.
Dann danke ich Ihnen beiden. Tilman Spengler ist bei uns heute Mittag. Er ist nicht nur Publizist, sondern er ist auch Sinologe. Herr Spengler, Sie waren sehr, sehr oft in China. Und dort gab es am Wochenende wieder Proteste von Zehntausenden, genauer gesagt in Hongkong, der Sonderverwaltungszone. Das war dieses Mal nicht im Zentrum der Stadt, aber es ging im Endeffekt um das Gleiche, nämlich um die Kritik an der Regierung der Stadt. Auch nachdem die Regierungschefin vor ein paar Wochen gesagt hat, dieses Auslieferungsgesetz, das die hunderttausende Menschen auf die Straßen gebracht hat, dieses Auslieferungsgesetz werden wir nicht einführen. Das war ja eine direkte Reaktion auf diese Proteste. Die gehen nun trotzdem weiter. Welche Chance hat diese Bewegung für Sie?
Das hängt von einigen Faktoren ab, aber ich darf zuvor kurz erläutern, wieso das zustande gekommen ist. Und sozusagen die Erbsünde liegt bei den Engländern bei den Briten, die 1997 Hongkong verlassen haben und als Kronkolonie aufgegeben haben, weil die haben sich nämlich damals geweigert, irgendwelche demokratischen Strukturen in Hongkong zu hinterlassen. Und das konnte die Regierung der Volksrepublik praktisch nahtlos übernehmen. Sie haben dann noch ein bisschen dran rumgeschraubt und hier und da ein paar Eckpunkte versetzt. Aber es blieb praktisch bei dem alten System mit ein paar Konzessionen. Das Ganze lief eben unter dem Schlagwort ein Land, zwei Systeme. Mhm. Also Hongkong hat im Vergleich zur Volksrepublik unvergleichliche Pressefreiheiten und so weiter und so weiter. Das ist der Anfang. Das ging aber eigentlich praktisch problemlos bis 2014. Und in dieser Zeit, also 2014 war der Beginn der ersten Protestbewegung, der sogenannten Regenschirmbewegung. Und das richtete sich damals noch gar nicht so sehr speziell auf die Gesetze oder beziehungsweise auf die Regelung der Volksrepublik an politische Straftäter in Hongkong zu kommen, sondern das waren ganz allgemeine, es waren relativ allgemeine Vorwürfe, und es entstand aus der allgemeinen Perspektivlosigkeit, die sehr viele Bewohner von Hongkong haben und gerade die Jungen, die nirgendwo hin können. Also sie sind gezwungen, in Hongkong zu bleiben, sie können nicht auswandern, sie können nicht nach England, wie es früher mal der Fall war, und auch die anderen Länder umherum, traditionelle chinesische Auswanderungsländer, haben alle dicht gemacht. Und das alles unter den sehr erschwerten ökonomischen Bedingungen in der früheren Kronkolonie, also in Hongkong.
Das heißt, wir haben da im Endeffekt eine Jugend, die, wie Sie sagen, eingesperrt ist, die aber ja trotzdem sehr viel mehr mitbekommt als das, was Jugendliche in China zum Beispiel mitbekommen. Wie gehen die dann damit um? Und da auch nochmal die Frage, also welche Chance hat das eigentlich, wenn man doch sehen muss, dass eigentlich ja diese Übergabe an China, die läuft ja bis 2047, wird dann aber zu Ende sein. Das heißt ja, wenn ich es mal ganz pessimistisch sehe, die haben eigentlich keine Chance.
Nein, sie haben sicherlich nicht sehr viel Chance. Und man muss dazu sehen, dass natürlich dort in dieser Ecke der Welt, im Perlflussdelta, alles ohnehin schon sehr eng miteinander verschworen und verwachsen ist. Aber der Unterschied der Jugend von Hongkong oder der Protestierenden in Hongkong ist, dass sie von diesem Recht Gebrauch machen oder dass sie sich dieses Recht nehmen. Und das würden sie da unten in keiner anderen Gegend in dieser Form finden. Das ist das eine. Der größere Hintergrund ist natürlich, dass jeder chinesische Politiker oder Staatspräsident oder was auch immer möchte ruhmreich in die Geschichte eingehen, damit, dass er ganz China wieder vereint hat, also dass er die Tibeter hat sein lassen, dass er bei den Uiguren aufpasst, dass da nichts passiert, dass die Taiwanesen, also dass Taiwan zurück ans Festland kommt und Hongkong auch. das ist sozusagen der weltpolitische oder der großpolitische Zusammenhang, der sich da stellt. Und das wird ein bisschen schwieriger in dem Moment. Also dieses Ziel, wie gesagt, besteht für alle führenden Politiker. Es wird mal stärker, mal schwächer angestrebt. Jetzt haben wir ein bisschen diese Situation, dass die Wirtschaft schwächelt, die chinesische Wirtschaft schwächelt. Und das verlangt immer wieder, dass natürlich statt wirtschaftlichem Wachstum an die nationale Solidarität, sprich an den Nationalismus, sprich an diese Ziele der nationalen Einheit appelliert wird. Also man ersetzt Ideologie durch wirtschaftliches Wachstum. Und da könnte es natürlich gefährlich werden.
Sie haben jetzt die Uiguren angesprochen, diese muslimische Minderheit. Sie haben Taiwan angesprochen. Im Endeffekt ja ein Land, das sich unabhängig erklärt hat. China sagt aber, die gehören zu uns. Und jetzt haben Sie Hongkong angesprochen. Wir haben vorher gesprochen, Herr Spengler, ausführlich über die Demokratie in Straßburg und in Brüssel. Und da gibt es ja dann immer oft auch sozusagen den Unterton, das ist alles schrecklich kompliziert und deswegen funktioniert das alles nicht. Haben Sie Eindrücke, wie das eigentlich zum Beispiel dann in Hongkong gesehen wird, wie die auf so einen demokratischen, aber schwierigen Prozess schauen?
Bei uns? Ja, ich glaube nicht, dass Sie so direkt auf die Einzelheiten schauen, aber Sie schauen, glaube ich, sozusagen auf die Gesamtheit, also auf das, was wir die Wertegemeinschaft nennen und möchten vielleicht Teil der Wertegemeinschaft werden, aber das muss ich Ihnen und den Hörern und Hörerinnen nicht sagen, was das Wort Wertegemeinschaft angesichts, weiß es nicht, unserer Lage im Mittelmeer oder der Situation in Polen und Ungarn, was das bedeutet. Das heißt, das ist ein bisschen brüchig, aber das Ziel besteht natürlich und schon damals, 1989, bei den großen Protesten in Peking am Platz des Himmlischen Friedens, war es ja eine sozusagen französisch geschöpfte Freiheitsstatue, die das Symbol des Aufbegehrens wurde.
Und Herr Spengler, heute vor 50 Jahren ging es los, die Apollo-Mission zum Mond. Da sind die Astronauten gestartet. Können Sie sich an diesen Tag erinnern?
Ich kann mich sehr gut an diesen Tag erinnern. Es ist eine schmerzliche Erinnerung. Oh. Weil an demselben Tag brach ich auf als ganz junger Mensch nach China.
Ach.
Und ich erwartete mehr Aufmerksamkeit und Schmerz für meinen Abschied. Und stattdessen saßen alle Leute vor der Glotze und sagten, ist das nicht unglaublich?
Das ist bedauerlich. Dafür haben wir jetzt Aufmerksamkeit für Sie und China, nämlich wegen China und dem Mond. Hören Sie mal rein.
Sie haben den Gipfel der Wissenschaft erklommen, den Gipfel der Erforschung universeller Geheimnisse. Dieser Erfolg ist ein Vorbild für die Partei, die Armee und die gesamte chinesische Nation. Wir brechen auf in eine neue Ära. Die Nation und das Volk danken Ihnen dafür.
Das ist der chinesische Präsident Xi. Es geht darum, dass die Chinesen es geschafft haben, als allererste auf der erdabgewandten Seite des Mondes zu landen. Das war zu Beginn des Jahres. Herr Spengler, was wollen die Chinesen eigentlich auf dem Mond?
Ich glaube, das ist einmal natürlich die Vorführung von technischem Know-how, von großen Virtuosität in all den Künsten, die sonst den Amerikanern oder den Russen zugebilligt wurden, zu sagen, hier herrscht jetzt nicht nur Gleichheit, sondern hier herrscht eine Parität, weil das, was wir geschaffen haben, hat noch kein Mensch sonst geschafft. Und insofern ist das ja alles irgendwie so eine Folge dieser ersten Mondlandung, dass plötzlich die Ziele der Wissenschaft irgendwie vorgegeben würden von einer in meinen Augen etwas überflüssigen Form des Unternehmens, dort Menschen hinzuschießen, wo sie nicht so direkt gebraucht werden.
Sie haben vorhin gesagt, als es zum Mond ging vor 50 Jahren, da ging es für Sie nach China. Und China war ja damals ein völlig anderes Land, als Sie das zum ersten Mal bereist haben. Inwiefern ist auch diese wirtschaftliche Entwicklung Chinas, damals absolutes Entwicklungsland, heute wirtschaftlich eine Großmacht, auch politisch eine Großmacht, inwieweit ist diese Entwicklung auch Teil dieser Mission, zum Mond zu gehen?
Das gehört sicherlich dazu. Und der Mond ist ja nicht nur in der deutschen Romantik oder in der europäischen Romantik so ein viel begehrtes Ziel, sondern im Chinesischen ist er das erst recht, wenn man es so sagen darf. Also der Honigmond, den gibt es auch auf Chinesisch. Mhm. Und ein Teil der Mythologie beschäftigt sich, wie die Menschen vom Mond zur Erde gekommen sind und die ganze Schöpfungsgeschichte sich dahingehend zusammenbraut und natürlich jetzt diesen Schritt rückwärts oder umzukehren und zu sagen von der Erde auf den Mond hat da eine gewisse Folgerichtigkeit. Aber Was natürlich viel entscheidender ist, ist, dass hier demonstriert wird, dass in vielen, vielen Bereichen von Wissenschaft und Technik mit chinesischen Ingenieuren und mit chinesischen Wissenschaftlern genauso zu rechnen ist wie mit anderen. Das ist an sich natürlich nicht sehr viel Neues, weil wenn Sie den Blick da ein bisschen rumschweifen lassen, dann war über all die Jahre, wo in China praktisch Wüste war, was Wissenschaft und Technik angeht, haben in amerikanischen Labors unendlich viele Chinesen gearbeitet, die sozusagen mit denselben kognitiven Bedingungen genauso viel leisteten oder mehr leisteten wie ihre amerikanischen oder internationalen Kollegen. Hier ist es jetzt das andere, dass sozusagen in einem Staat, der sich die Freiheit der Forschung nicht unbedingt aufs Banier geschrieben hat, dass hier plötzlich die das auch zustande bringen. Das heißt, man hat früher ja bei uns immer gesagt, das ist die Forschung, Grundlage der Forschung ist die Freiheit der Forscher und so weiter und so weiter. Und genaue Zielvorgaben zu geben, ist gar nicht gestattet, denen darf man da nicht reinreden. Nun gut, hier würde man sagen, ein bisschen Mondkuchen.
Sie haben am Anfang gesagt, dieser Beginn der Mondmission war für Sie eine Enttäuschung. Es hat ja ein bisschen gedauert, bis Sie dann tatsächlich auch auf dem Mond gelandet sind. Wie haben Sie das dann erlebt? Dann waren Sie ja dann höchstwahrscheinlich gerade in China angekommen.
Ja, aber das war dann nicht so das Tagesgespräch.
Sondern?
Ich glaube, irgendein Parteitagsbeschluss.
Auch das ist damals wichtig gewesen. Knapp 90% der deutschen Haushalte mit einer Reinigungskraft lassen einer Studie zufolge ihre Wohnungen schwarz putzen. Und wenn man sich die absoluten Zahlen anschaut, dann wird das noch ein bisschen drastischer. Das sind über 3 Millionen Haushalte, die beschäftigen gelegentlich oder regelmäßig eine Hilfe insgesamt. Und von denen sind das knapp 2,9 Millionen, die schwarz putzen lassen. Also faktisch alle. Ist das ein Kavaliersdelikt?
Ich finde erstmal den Ausdruck schwarz putzen eigentlich ganz gut. So als wenn wir uns darauf verständigen können. Nein, es ist sicherlich kein Kavaliersdelikt. Das sind ungustiöse Zustände. Man muss ja da auch immer in Betracht ziehen, dass das in häufigen Fällen über Kolonnen geht und dass in diesen Kolonnen zweifelhafte Löhne gezahlt werden, Drücker und so weiter und so weiter, was da passiert. Wenn ich die Frage privat beantworte, muss ich sagen, da ich persönlich bin da so ein dubioser Wanderer in Grauzonen.
Oha.
Weil ich wohne einen großen Teil meiner Zeit auf dem Lande und da ist nicht die Frage, ob man einen Mindestlohn zahlt, sondern wie man überhaupt an jemanden herankommt. Und das ist so eine Art Spiel, wenn jemand das braucht, dass er angestellt ist dafür, dass die Versicherung gezahlt wird, was ja alles legitim und wichtig ist, dann macht man das selbstverständlich. Andererseits gibt es natürlich so viele Bereiche, wo man in Nachbarschaftshilfen sich man muss da nicht nur an schwere körperliche Arbeit denken, sondern ich bin auch immer gerne bereit, im Dorf das Ausfüllen von Formularen zu übernehmen, wo ich meine gewichtige geistige Tätigkeit ins Spiel bringen kann. Also das ist, wie gesagt, so eine Art von Grauzone, aber was den Großteil angeht, ist es ein Skandalon.
Ich kenne einige Leute hier in Berlin, also in der Großstadt, wo es anders ist als auf dem Land, die haben auch Reinigungskräfte, die für sie arbeiten, auch schwarz. Und da ist immer das Argument, die wollen das selber so. Das ist einfach einfacher, als sich zu melden, als einen Gewerbeschein zu haben. Ist das ein Argument für Sie, das zählt?
Naja, gut, das ist schon so, dass viele sich weigern, das zu machen. Und das ist ein Argument, wenn ich, weiß es nicht, die Würde des Menschen und die Autonomie von Handlungen beurteilen müsste. Aber meistens kommt es ja nicht so heavy daher. Was überhaupt nicht heißt, dass es in diesen ganzen anderen Fällen, dass das nicht dringend einer staatlichen oder wie auch immer exekutiven Kontrolle bedarf.
Die Frage ist natürlich, wie sollte das aussehen? Wie umfänglich müsste das sein?
Ein fürchterlicher Gedanke. Ja.
Also muss nicht jede Arbeit in einem regulierten Rahmen stattfinden. Sie haben gerade schon Ihre, wie haben Sie es formuliert, schwere geistige Arbeit mit eingebracht. Es gibt ja dann zum Beispiel auch Babysitterinnen und Babysitter, die aushelfen. Das ist dann oft auch im Familienbereich, eine Tante, ein Bruder.
Ja. Also wir wollen das Problem nicht kleinreden hier. Das ist natürlich ein sozialer Missstand ist. Das ist jederzeit klar, aber es ist so viel, hat so vielfältige Erscheinungsformen, dass es mir auch ein bisschen davor graute, dass irgendwo ein polizeiähnlicher Apparat das überprüfen würde.
Herr Spengler, wir haben jetzt über China geredet im Verlauf der letzten Stunde und Sie haben da was gesagt, was mir immer noch im Kopf hängen geblieben ist. Es geht ja nicht nur darum, dass heute vor 50 Jahren die Amerikaner zum Mond aufgebrochen sind. Sie sind tatsächlich heute vor 50 Jahren zum ersten Mal nach China aufgebrochen. Jetzt 50 Jahre später, wann ist denn die nächste Reise? Wie geht es weiter mit Ihnen und China?
Also welthistorisch würde ich diesen Zusammenhang nicht direkt herstellen.
Na gut.
Und das ist Erstaunliche. Ist natürlich, dass wenn man so sagt, ich war damals zum ersten Mal in China, bezeichnet das ein Land und eine Kultur, die ganz anders war. Mhm. Also das versteht sich, da sind mittlerweile fast drei Generationen dazwischen gekommen und das ist etwas anderes. Es ist ausgetauscht, es ist nicht mehr das, was es einmal war. Und deswegen hat man auch unterschiedliche Neugierden auf das Land und ich lasse es auf mich zukommen.
Gut, also kein welthistorischer Tag, aber trotzdem danke, dass Sie an diesem kleinen Jubiläum für Sie heute bei uns waren.
Ich danke Ihnen.